Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Resilienz.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um die Frage: Wie werden wir, statt Hamster im Rad zu sein, zu Felsen in der Brandung? Durch Krisen wie Corona und Krieg hat das Thema Resilienz sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Gemeint ist unsere Fähigkeit, gut mit Herausforderungen und mit dem Unerwarteten umzugehen. Besonders kenntnisreich in Sachen Resilienz ist Silvia Kere-Wellensiek. Als ausgebildete Physiotherapeutin weiß sie um die körperliche Verfassung von Menschen, als Psychotherapeutin um ihre seelischen Sorgen und Nöte. Dazu hat sie auch zahlreiche Bücher geschrieben. Als Coach beschäftigt sie sich mit Resilienz nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch damit, wie Organisationen und Gesellschaften krisenfester werden können. Da frage ich mich natürlich, was das für unser Thema der lebendigen und effektiven Veranstaltungen bedeutet. Herzlich willkommen, Kere.
Hallo Michael, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Kere, bevor wir Resilienz auf unser Serienthema Events beziehen, lass uns doch mal klären, was Resilienz eigentlich ist, was du darunter verstehst. Auf dem Cover eines deiner Bücher dazu ist ein Leuchtturm zu sehen, der auf einem Felsen steht, der von der Brandung umtost ist. Den Felsen als Metapher habe ich sofort kapiert, als eine Festigkeit, den Stürmen und Wellengängen des Lebens zu trotzen. Aber wofür steht der Leuchtturm? Vielleicht kannst du mit ihm laienverständlich deine Definition von Resilienz erklären.
Resilienz kommt ja nicht aus dem deutschen Sprachgebrauch, ist ein Synonym, ist letztendlich wie ein Dachbegriff für verschiedene Kompetenzen. Und aufgerufen wird ja immer wieder das Synonym für Widerstandskraft, für Widerstandsfähigkeit, aber gleichzeitig auch für eine Flexibilität, für eine Dynamik, für eine Veränderungsbereitschaft. Also da wird schon deutlich, wow, das ist ja spannend, weil das sind ja zum Teil fast widersprüchliche Eigenschaften, die sich aber wunderbar ergänzen, dass ich auf der einen Seite ein ganz, ganz klares Fundament in mir trage, eine klare innere Haltung, eine innere Stabilität, die es mir ermöglicht, tatsächlich sehr spürig, sehr aufmerksam, sehr einfühlsam auf das einzugehen, was tagtäglich auf mich zukommt. Den Leuchtturm habe ich gewählt, weil ich es für extrem wichtig finde, eine innere Ausrichtung zu haben, letztendlich wie eine Lichtspur, die ich mir selber gebe, an der ich mich täglich orientiere. Für mich ist Resilienz letztendlich eine Einladung, ganz tief mit mir selbst in Kontakt zu gehen, mich selber wirklich grundtief zu erkunden, zu erforschen und in mir selbst wie ein inneres Gerüst letztendlich mehr und mehr erwachsen zu lassen von einer inneren Haltung, wie ich mit mir selber und mit der Welt umgehen möchte. Und von dieser inneren Reife heraus natürlich sehr bewusst Beziehungen gestalten zu können und dann auch gemeinsam wirksam in der Welt zu stehen.
Das hört sich für mich nicht danach an, dass Resilienz einfach angeboren ist. Die einen haben es, die anderen nicht, sondern als etwas, wenn du von Haltung sprichst oder von diesem nach innen schauen, etwas, was man lernen, was man üben, was man trainieren kann. Ist das richtig?
Das ist eine schöne Frage, Michael. Und da ich mich jetzt so lange schon damit beschäftige, kann ich durch und durch sagen, ich habe in mir selbst entdeckt, im Grunde genommen schon als Kind und Jugendlicher, dass mich eine innere Kraft trägt und das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk trägt jeder von uns in sich selbst, dass wenn wir still werden, wenn wir innehalten und in uns hineinspüren, merken wir, dass wir in unserem Inneren einen ganz tragenden inneren Raum haben. Letztendlich unser Bewusstsein, mit dem wir Dinge wahrnehmen, aber was, wenn wir uns da reinspüren, wirklich eine tiefe Quelle von Ruhe und Kraft und Frieden ist.
Das heißt dann aber, dass man das auch tun muss und diese Introspektion, dieses in sich hineinschauen, ist dann vielleicht auch das Üben, weil es ist ja in unserer Gesellschaft nicht unbedingt breit verbreitet.
Genau, und da sind wir schon an der Möglichkeit unserer eigenen Wirksamkeit. Also die Grundstudie zum Thema Resilienz kommt ja von der Emmy Werner, die ich so schätze. Die hat ja drei Aspekte rausgezeichnet, was Kinder und Jugendliche auszeichnet, dass sie trotz widrigen Umständen letztendlich zu sich selbst gefunden haben. Und der erste Punkt ist, dass ein Kind wie an sich selbst glaubt und tatsächlich wie einen eigenen Zugang zu sich gefunden hat, obwohl es draußen, also in seinem Umfeld, wenig Unterstützung dafür gab. Aber da ist wie eine Eigenentscheidung, dass ein Mensch bei sich bleibt und auch schaut, was aus seinem Inneren heraus wächst. Und dann natürlich dadurch sich auch in Bewegung setzt und auf positive Ressourcen zugeht, ob das im Beziehungsbereich ist oder dann auch im Umgebenden, im Verhältnisbereich. Aber dieses Innehalten und wirklich zu sich kommen, und ich lege jetzt gerade auch die Hand auf meinen Brustkorb, dieses nach innen lauschen und die Hand aufs Herz legen, um zu spüren, was bewegt mich und was zeichnet mich aus? Das ist für mich der Schlüsselmoment, um überhaupt seine eigene innere Kraft zu spüren. Das Geschenk, was da aus uns selbst heraus uns entgegenwächst.
Du hast noch gesagt, dass es drei Sachen gibt, die Emily Werner erforscht hat. Also was sind die anderen beiden? Also ich meine mich zu erinnern, dass es ganz wichtig war, dass diejenigen, die gut mit dieser schwierigen äußeren Situation umgehen konnten, dass die eine feste Beziehungsperson hatten.
Das ist Punkt zwei, dass es damit auch nach außen gegangen ist, weil wir brauchen natürlich ständig letztendlich ein soziales Umfeld, in dem wir leben, was uns auch bestätigt und was uns eine positive Resonanz gibt. Und das, was die Kinder zu Hause nicht bekommen haben, das haben sie sich dann gesucht, ob das ein Mentor in der Schule war oder beim Nachbarn, dass sie da wie in ein Nest, in ein Familiennest mit reinschlupfen konnten, ja, oder im Sportverein. Und die Aussage ist ja unglaublich, dass es eine Person braucht, die an uns glaubt, also die uns das spiegelt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir nicht verzweifeln sollen, sondern dass wir weitermachen. Eine unglaublich starke Botschaft an jeden, der auch Führungsverantwortung hat, dass wir die Person für jemand anderen sein können, dass er letztendlich seine gesamte Selbstheilungskraft auch oder seine Selbstbewusstheit in Gang setzen kann. Und der dritte Punkt, dass die Kinder sich natürlich dann auch mit Disziplin auseinandergesetzt haben und angefangen haben, Schule in Fokus zu nehmen, dass sie ihre Ausbildung zu Ende gemacht haben, oft auf dem zweiten Bildungsweg und sich dadurch auch einen Weg in die Gesellschaft gebahnt haben, durch Eigenverantwortung und sicher auch dranbleiben und sich selbst Struktur geben.
Wenn du jetzt mit Menschen oder mit Gruppen arbeitest, also mit Einzelmenschen oder mit Gruppen, wie kannst du sie unterstützen, die in unserer Gesellschaft doch vielfach verloren gegangene Innenschau, das Innerliche, wieder zu erschließen? Das, was du sagst, was wir als Geschenk von Geburt mitbringen, sich wieder bewusst zu machen, anzueignen, zum Teil der Persönlichkeit, die verfügbar, die lebendig ist, zu machen.
Also meine Arbeit nenne ich ja Human Balance Training, HBT. Und dieser Gedanke der Balance steht so im Zentrum. Und eine Grundkomponente ist ein Kompass, mit dem wir arbeiten. Und in dem ersten Grundkompass tauchen verschiedene Dimensionen auf. Und zwar der Mensch in der Mitte, unser Sein, unsere strömende Lebendigkeit. Und drumherum unsere körperliche Ebene, unsere emotionale Ebene, die Gefühle, dann unser Verstand und unsere Seele. Und letztendlich ist es ja phänomenal, wenn wir uns wirklich mehr und mehr erforschen und auch annehmen als ein ganzes Wesen, spüren wir ja, dass wir diese verschiedenen Dimensionen in uns tragen. Und der erste Schritt ist, einem Menschen wirklich bewusst zu machen, du bist aus verschiedenen Fähigkeiten, Ebenen, Dimensionen zusammengesetzt. Und die Grundfrage der Resilienz ist ja, wie viel Energie besitzt du überhaupt? Wie stehst du im Leben? Wie viel Kraft steht dir zur Verfügung, um überhaupt mit dir auch in Kontakt zu gehen und dann auf dein Leben einzuwirken? Und über diese vier Dimensionen können wir ganz genau untersuchen, wo findest du denn deine Kraft und Energiequellen und wo verlierst du auch Kraft? Und wo letztendlich passt du nicht gut auf dich auf und wo übernimmst du dich und wo beutest du dich auch aus? Dieses Grundmodell ist erstmal, wir bringen einem Menschen bei, sich selbst zu reflektieren, aber vor allen Dingen sehr schnell in ein Spüren und Fühlen zu gehen, dass alle Ebenen in ihm plötzlich für ihn nutzbar werden.
Welche Kraftfresser sind dir am häufigsten begegnet? Was zehrt gerade auch in dieser Zeit, was sind so die Kraftfresser?
Also wenn wir von außen schauen, wissen wir natürlich, sehen wir eindeutig, dass wir uns alle miteinander weltweit über letztendlich Jahrzehnte, Jahrhunderte in eine bestimmte Konditionierung hineingestrickt haben. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir leben in einem bestimmten System, Finanz-, Wirtschafts-, Ökosystem, was ständig den Fokus auf schneller, höher, weiter hat. Ja, das heißt, dass ein unglaublicher Druck und Zug auf allen lastet. Und wir sehen ja vor allem, dass wir überhaupt keinen guten Zugang dazu haben, Ressourcen nachhaltig zu benutzen. Und für mich ist es ein Spiegel für unser Inneres. Wir haben keinen guten Zugang zu spüren, jetzt ist ein organischer, ein gesunder, ein natürlicher Bereich, wie soll ich sagen, ausgelastet. Ja, bis hierhin haben wir natürliche Kräfte, die wir benutzen können. Nein, wir gehen ständig über unsere Grenzen und beuten aus. Das machen wir im Außen. Und das ist so dramatisch, dass wir unsere Lebensgrundlage uns scheinbar unterm Boden selber wegziehen, weil wir keine Grenzen kennen. Aber wenn wir dem im Inneren nachgehen, woher kommt es, wissen wir ja derweil ganz genau, dass wir einfach in jeder von uns schon in sehr früher Baby-, Kinder- und Jugendzeit sich Überlebensstrategien angelegt hat, um mit bestimmten Erfahrungen zurechtzukommen. In vielen Fällen wurden ja unsere Grundbedürfnisse nicht gut beantwortet und dann haben wir uns etwas angewöhnt zu kompensieren und mehr zu funktionieren, als tatsächlich tief mit uns verbunden zu sein. Und diese Spaltung in uns zieht die allermeiste Energie. Du kannst alles letztendlich, was du dann als Energieräuber bezeichnest, auf diese Überlebensstrategien zurückführen.
Kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung nur unterstreichen. Also ich habe so Glaubenssätze aus meiner Kindheit mitgebracht, die mir tatsächlich geholfen haben, eine schwierige Zeit zu durchleben, zu überleben. Also so wie ich darf nie schwach sein oder ich muss ganz viel leisten und Erfolg haben, um geliebt zu werden. Das hat mich tatsächlich erfolgreich gemacht äußerlich und es hat mich total verödet innerlich und immer wieder auch in so Erschöpfungszustände gebracht. Also das kann ich zum Thema Krafträuber nachvollziehen. Was sind so die wichtigsten Kraftquellen, die du benennen würdest aus deiner Erfahrung?
Der Zugang zu sich selbst an sich. Ich empfinde, wir leben wie mit einem Pergament getrennt ja nur von unserer ganzen Authentizität. Und das Fantastische ist, die erste Übung im Parcours ist das Energiefass. Eine ganz simple Frage, ja, dass wir uns darauf richten, wie viel Energie besitze ich. Und dann schaue ich genau, was raubt mir Energie, aber vor allen Dingen, was schenkt mir Energie. Und dann nehmen wir einen Kompass in die Hand und dann fühle ich in meinen Körper hinein, ja, was erfreut meinen Körper. Wir spüren es ganz genau und wir können sofort in kleinen Schritten uns diese Freude zuführen, wenn wir Freundschaft zu uns haben. Was erfreut mein Herz? Was stimmt es glücklich? Wo fange ich an zu lachen? Das spüren wir sehr schnell. Der Aufruf an uns ist ja dann nur, mach es. Das, was du spürst, ermögliche es dir. Und dann schauen wir auf die Verstandesebene. Ja, klare Struktur ist was Wunderbares, wenn man sich orientieren kann. Das entlastet gleich, spürt man ja, wenn man gutes Zeitmanagement hat. Und dann vor allen Dingen die seelische Ebene. Unser ganz tiefes Gefühl für Stimmigkeit, für Werte, für Sinn und dann auch in die Poesie des Lebens hineinspüren, in die Momente, die uns ständig geschenkt werden. Ja, das Licht fällt rein, eine Amsel singt, wir sitzen am See, wir sehen eine Wolke. Ja, das sind alles Momente, die natürlich in unserer Gesellschaft ja nicht verzeichnet werden, die aber uns berühren und uns mit einer besonderen Kraft versehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gerade leider nicht sehen, wie Kere dabei strahlt, wie sie das erzählt, aber vielleicht spürt man es auch. Ich habe auch das Thema Dankbarkeit rausgehört, wenn du sagst, dass der Lichteinfall, die Poesie etwas Schönes. Scheinbar sind wir darauf programmiert, eher das zu thematisieren, was gerade fehlt und nicht das, was uns gerade so in jedem Moment geschenkt wird. Woran liegt denn das?
Weil wir natürlich sehr leidvoll mit dieser Spaltung verknüpft sind. Das, was wir am Anfang unseres Lebens ja aus Schutz oder auch als ein Notfallprogramm eingerichtet haben in uns selbst, das wird uns als Erwachsener ja immer deutlicher und spürbarer. Und diese Gefühle auch des Kummers oder des Schmerzes oder des Defizitären, ja, die sind dafür da, um auf was aufmerksam zu machen. Das heißt, das sind Botschafter, die uns ständig rufen und sagen, du hast dich von deiner Ganzheit getrennt, ja, du hast bestimmte Dinge auslagern müssen, hol sie jetzt zu dir zurück.
Du hast dankenswerterweise den Begriff der Resilienz sehr komplex erzählt und beschrieben. Manche sagen einfach, das ist Widerstandsfähigkeit, krisenfest. Krise hört sich ja so spektakulär an. Da denkt man an Corona, da denkt man an Krieg in Europa. Meine Frage ist, sind Krisen nicht viel häufiger in unserem Leben, viel alltäglicher, als der Begriff vermuten lässt?
Also Veränderungen gehören ja per se zu unserem Leben dazu und sind ja ein Aufruf an uns zu wachsen oder geben uns die Chance, wenn wir sie wahrnehmen können. Ich habe vor jeder Veränderung auch einen Respekt, weil du musst sie auch durchstehen und auch vielleicht überleben, ja, psychisch und körperlich. Was für mich sehr klar wurde als Kind und als Jugendlicher, es ist ein unglaublicher Aufruf in mir selbst, nach Fähigkeiten letztendlich ja auch zu suchen, das Leben zu meistern, also auch Ja zu sagen zu dem, was auf mich zukommt und mich anfregt. Selbstverständlich stehen tagtäglich Veränderungen an und jetzt werden sie immer mehr verdichtet, dass wir sie nicht nur individuell im Biografischen erleben, sondern kollektiv ja durch ähnliche Anfragen durchgeleitet werden. Und gesegnet ist der, der sich schon länger mit sich beschäftigt und in sich selbst auch eine Klarheit gefunden hat. Also je mehr wir unsere eigenen Themen aufräumen, umso klarer ist ja wie unser inneres Haus und wir sind überhaupt in der Lage, auch neue Themen aufzunehmen, um sie auf eine gute Art und Weise auch beantworten zu können.
Das hört sich für mich aber schon sehr resilient an. Also was machen die Menschen, für die Krisen, nennen wir sie mal so, etwas Überwältigendes haben, die manchmal wie so ein totaler Kontrollverlust erlebt werden. Und dann fühlen sich die Menschen hilflos, als Opfer ohnmächtig. Wie finden die, wenn sie jetzt noch nicht 15 Jahre lang mit dem Thema gearbeitet haben, raus aus dieser Ohnmacht?
Ich habe verstanden, dass wir bestimmte Übungen und Perspektiven so sinnhaft aneinander aufbauen können. Das ist wie ein Zirkeltraining, weißt du, das kennen wir wie früher aus der Sporthalle, wo wir so an verschiedene Stationen sind. Und die Resilienzparcours sind wie Zirkeltraining für die Seele. Und da ich ja jetzt mit unendlich vielen Menschen das habe durchlaufen dürfen, ob jung oder alt, ist total klar, es gibt Schritte, die du ansteuern kannst in dir selbst, die dich sehr schnell auch stärken. Das erste ist, dass du wirklich liebevoll auf deinen eigenen Energiehaushalt schaust, weil gerade wenn wir angefasst werden, ja, sacken wir ja oft auch zusammen im Kräftehaushalt und wir brauchen Kraft, um Dinge auch überhaupt in uns zulassen zu können, auch Ohnmacht. Ja, und dann gehen wir innerhalb von so einem Parcours. Der erste Teil ist achtsame Selbststeuerung, dann bewusste Beziehungsgestaltung und dann Konsequenz in Entscheidung und Umsetzung. Und wir steuern bestimmte Themen an, die in jedem Leben eine Relevanz haben, also die zu unserer menschlichen Grundlage dazugehören, zur Menschenkunde. Und du wirst sehen, wenn du dich Schritt für Schritt auch mit etwas auseinandersetzt, was dich stärkt in dieser Situation, also wenn du den Blickpunkt darauf auch legst, was dein eigener Handlungsspielraum ist, dann beginnst du mehr Sicherheit und mehr Zutrauen und mehr Vertrauen zu gewinnen. Und dann steht dir die Seinskraft ja wieder zur Verfügung, die dich trägt von innen heraus. Ohnmacht ist für mich eine unendlich tiefe Erfahrung, die natürlich auch einen absoluten Kontrollverlust erstmal darstellt, aber die Möglichkeit uns schenkt, wirklich uns dem Leben anzuvertrauen und dadurch in eine völlig andere Lebensqualität zu kommen. Und alles, was wir im Moment kollektiv jetzt erfahren weltweit, ist ein Aufruf dazu, dass wir aus diesem Kontrollverhalten rausgehen und uns wirklich auch einer viel größeren Unsicherheit anvertrauen, weil wir da auch ganz andere Lösungen drin finden werden.
Ich habe in dem, was du mit deinem Zirkeltraining der Seele beschrieben hast, auch diese drei Elemente von Emily Werner wiedergefunden, also das Gut mit sich sein und in sich sein, dann aber auch nach außen gehen, in Bezug gehen und das dritte auch die Disziplin. Ich habe in der letzten Zeit wahrgenommen, dass Resilienz nicht nur auf einzelne Menschen bezogen wird, sondern da ist auch die Rede von resilienten Städten, von klimaresilienter Politik oder von resilienten Unternehmen. Wie ist denn aus deiner Sicht der Zusammenhang zwischen persönlicher Krisenfestigkeit und dieser organisationaler gesellschaftlicher Resilienz?
Mein Weg ist tatsächlich, dass ich Menschen erstmal zu sich selber führe, auch Menschen mit sehr viel Führungsverantwortung, die vielleicht als erstes sehr gerne auf die Organisation schauen würden. Das machen wir auch im ersten Schritt, damit sie mal einen Bezug dafür bekommen. Aber das Wesentliche ist tatsächlich, dass jeder wie einen individuellen Kernprozess in sich selber auch wie zulässt und da ein Gespür letztendlich auch für die innerste Tragfähigkeit dieser Idee der Resilienz auch bekommt. Und dann sind aber alle Parcours so angelegt, dass sie sofort in einen sozialen Prozess überlaufen können. Das, was wir im individuellen Schulen und auch sehr gezielt ansteuern, nehmen wir sofort natürlich mit in die Gruppensituation. Aus einem Energiefass wird dann ein Teamfass. Wenn jemand das Prinzip verstanden hat, wie sorge ich für mich und wo gewinne ich Kraft und wo verliere ich sie auch, dann schauen wir auf die Gruppe. Ja, wie stärken wir uns und wo klauen wir uns gegenseitig Energie oder wo fallen wir uns sogar in den Rücken? Und durch was machen wir das? Wollen wir das überhaupt? Und was ist vielleicht unbewusst? Und dann können wir das Ganze auch auf die Organisation natürlich weiter deklinieren. Und dann haben wir das Organisationsfass und schauen ganz genau hin, wo ist eine Organisation tatsächlich, hat schon einen Reifegrad, also dass sie sich sehr organisch und sehr gesund wohin entwickelt hat, dass sie diese Stabilität und gleichzeitige Flexibilität hat. Das spürst du ja in jedem Team und in jeder Organisation. Und wo sind einfach die Bruchstellen, die noch nicht integriert worden sind oder vielleicht auch noch gar nicht gewollt sind.
Und die dritte Ebene, diese gesellschaftliche, gibt es da so ein Gesellschaftsfass, was du aufmachst?
Resilienz ist einfach eine super intelligente Brille. Ich habe so ein Schaubild, da ist im Innersten meine eigene Selbststeuerung. Ich bin mit mir selbst 24 Stunden zusammen. Ich habe auf mich den allergrößten Hebel. Dann kommt, wenn wir nur im Außen schauen, ja, wir haben dann noch den Familienkreis und dann kommt aber gleich, wo bin ich im Beruf? Wie sind wir im Team zusammen? Ja, wie funktioniert das mit der Führungskraft? Dann ist wie die Organisation aufgestellt. Wie wirkt die auf mich ein? Und wie wirkt die Gesellschaft auf mich ein? Oder wir in die Gesellschaft hinein. Durch Corona haben wir ja extrem gemerkt, wie verbunden wir alle miteinander sind und dass die gesamten politischen und gesellschaftlichen Themen bis ins Kleinste unseres persönlichen Lebens durchschlagen. Aber andersrum, wenn ich mich verändere, da wo ich gehe und stehe, wird das eine Wirkung haben.
Kommen wir nochmal zum Unternehmen. Ich habe bei manchen Essays, die ich zum Thema Resilienz in Organisationen und Unternehmen gelesen habe, den Verdacht, dass es doch klammheimlich darum geht, die Menschen noch fitter zu machen für eine stressige und überfordernde Arbeitswelt. Also dass das Thema gegriffen wird und letztlich wieder zu etwas gemacht wird, was am Ende aber gegen die Menschen gerichtet wird. Genauso wie Achtsamkeit oder auch Meditation, Power-Meditation, 5 Minuten am Tag und dann sind wir noch leistungsfähiger und wir können noch schneller, höher, weiter, wie du am Anfang gesagt hast. Also wie verhinderst du diese feindliche Übernahme eines sehr freundlichen, menschenfreundlichen Konzepts?
Indem ich ganz, ganz klare Werte habe und es deutlich ist, es ist ein ganzheitliches Konzept und es ist ein Bewusstseinstraining. Die Frage ist immer, was kannst du zur Verfügung stellen und sagen, das ist ein gutes Modell, dass es nicht sofort wieder ins gleiche Muster oder in die gleiche Falle gerät. Jeder, der uns auch anschreibt oder einlädt, weiß, dass es ein ganzheitliches Modell ist, wo wir mit Menschen auf eine zwar sehr, sehr, sehr praxisnahe Art und Weise, aber doch sehr tiefgehend uns an die Wurzel der Geschehnisse bewegen. Und dann ist immer die Frage, welches System ist so reif, dass es das überhaupt haben möchte. Es hat Folgen. Wenn du Resilienz ernst nimmst, aber egal, wenn du Achtsamkeit ernst nimmst, egal welches Modell was nach innen führt, dann wirst du auf Erkenntnisse stoßen, dass du nicht mehr maximieren, sondern optimieren wirst. Und das ist eine komplett andere Grundlage für alle deine Handlungen. Du wirst deinen ganzen Tagesablauf anders stricken, wenn du sagst, ich will mich optimieren und nicht maximieren.
Kere, kommen wir mal zur Optimierung von Veranstaltungen. Also ich sehe ja Veranstaltungen so als temporäre Gemeinschaften von Menschen, die sich vielleicht auch mehrtägig, manchmal auch nur für kurze Meetings zusammenfinden. Und ich dachte so, an einem großen Event teilzunehmen, so mit hunderter fremder Menschen, das ist ja auch eine große Herausforderung. Das kann durchaus auch Ängste auslösen bei den Menschen. So Fragen wie, mögen die anderen mich? Kann ich mich hier sicher fühlen? Kann ich mich hier einbringen? Ich würde dich gerne fragen, was wären deine Empfehlungen, eine Veranstaltung so zu konzipieren, dass sie aufs Resilienzkonto, nenne ich mal so, einzahlt und dass es zur Kraftquelle wird und nicht zum Energiefresser?
Ja, das ist natürlich ein wunderschönes und spannendes Thema, dem ihr euch ja schon sehr umfangreich widmet auch. Und da haben wir auch große Ähnlichkeiten, glaube ich, im Blickpunkt. Was mir nochmal sehr wesentlich ist, von Anfang an zu sagen, was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Also wofür treffen wir uns? Wofür verbinden wir uns? Und in vielen Fällen haben wir in Organisationen, also miteinander, einfach sehr lebendige Konzepte auch kreiert, wo vor allen Dingen Menschen dazu eingeladen wurden, auch sich selbst wahrgenommen zu fühlen und eingeladen zu fühlen, auch wirklich präsent zu sein und sich selbst einzubringen, was natürlich sofort eine ganz große Lebendigkeit bringt.
Was wären denn so Formate, die du erlebt hast, die Präsenz nähren, die eine gute Beziehungskultur, Begegnungskultur nähren und ermöglichen? Also was wären gesunde Formen des Zusammenseins, Formate, Interventionen?
Was uns ja unglaublich bekommt, ist, wenn eine Großveranstaltung eine klare Struktur und eine klare Orientierung hat. Also wenn wir vom ersten Moment, wo wir da eintreten, freundlich aufgenommen werden und wir richtig an die Hand genommen werden, also dass es von Anfang an wie keinen Zeit- oder Energieverlust gibt, dass wir uns erstmal orientieren müssen, wie was wo. Und meine Leitspur ist natürlich, wie wir es vorhin auch aufgebaut haben, mein Energiefass im Laufe eines Tages. Und ich weiß ja, dass ich verschiedene Ebenen habe im Kompass, die ganze Zeit gut versorgt werden wollen. Also erstmal ganz wesentlich, mein Körper ist mein Träger, ja, von meiner Präsenz, auch von meiner Konzentrationsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit. Gibt es genügend Rhythmen im Laufe eines Veranstaltungstages, wo ich in eine Konzentration und Fokussierung reinschwinge und wo ich mich natürlich auch gleich wieder regenerieren kann? Kann ich meinem Körper, auch wenn er mal sitzen muss, danach auch wieder schön Bewegung geben? Ja, gibt's genügend für mich zum Trinken, total wichtig. Gibt's zwischendrin gute Snacks, gute Ernährung und so weiter, um unseren Körper jetzt erstmal auch wirklich optimal zu versorgen, den Tag über, dass er überhaupt aufnahmefähig sein kann. Ich glaube, das, was uns ja am allermeisten berührt im Moment, ist, wie können wir in der Offenheit uns begegnen, wo wirklich jeder dazu eingeladen ist, dass jeder sich wohlfühlt, also auch eine Sicherheit und eine Stabilität fühlt, dass er sich öffnet und nicht nur aufnimmt, sondern auch einen Beitrag leistet. Was mir so wesentlich ist, dass wenn wir in Gespräch gehen, egal mit welchem Thema, dass wir uns an unsere Ganzheitlichkeit erinnern. Das heißt, dass wir nicht nur mental miteinander in Austausch gehen, sondern dass wir auf unser Herz hören können, dass die Gefühlsebene mit dabei ist, dass wir unsere Seele dabei mitschwingen und sprechen lassen, dass wir auch unseren Körperempfindungen Vertrauen schenken, weil unser Körper ist manchmal sehr, sehr genau.
Was können die Prozessbegleiterinnen, die Moderatoren tun, um die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, immer wieder diese ganzheitliche Wahrnehmung zu haben und dann auch ein Gefühl für die Bedürfnisse zu entwickeln, die ich jetzt gerade habe? Also ich bin in meiner Kindheit so trainiert worden, dass ich keine Bedürfnisse haben darf, muss das als Erwachsener erstmal wirklich lernen und bin da immer noch auf dem Weg, wirklich genau zu spüren, was brauche ich denn jetzt? Und ich beobachte das auch, um jetzt von der persönlichen auf die allgemeine Ebene zu gehen, bei vielen Teilnehmenden. Nochmal die Frage, wie unterstützt man sie dabei in dieser Wahrnehmung von Bedürfnissen und in dieser ganzheitlichen Körper-, Emotion-, Geist-, seelischen Wahrnehmung?
Indem wir uns gegenseitig natürlich zusammen, ja, weil jeder ist ein Teil davon, erstmal auch auf diese Feinsinnigkeit einstimmen. Deswegen ist so schön Veranstaltungen, wenn sie beginnen, nicht gleich mit Gesprächen, dass man so auf die mentale Ebene gezogen wird. Ja, das ist ja wie ein Staubsauger, dass wir dann sofort im Verstand landen, sondern dass wir uns mit einer anderen Art und Weise einschwingen, dass wir zusammen vielleicht in inneres Spüren gehen oder dass wir auch eine Musik zusammen hören oder ein Stilmittel ist ja auch, dass wir erstmal ein Gedicht hören, was so eine Seelenresonanz herstellt, was uns gleich auch in einen anderen Empfindungsraum oder Wahrnehmungsraum reintransportiert. Einmal ist dann natürlich die Frage, wie sind die Vorträge gestaltet? Da hast du ja auch schon sehr viel dazu geschrieben. Also das ist nicht so, ja, einer steht vorne und vermittelt Wissen und da ist gleich so ein Gefälle. Da ist einer, der es weiß und die anderen nehmen es auf. Ich finde es fantastisch, dass wir uns ständig auch Impulse schenken, also dass es Impulsreferate gibt, aber im besten Fall sofort in die Eigenüberprüfung zu gehen, wie geht mir das denn mit dem Thema? Also dass wir uns gegenseitig auch wie als Lebensexperten einladen, dass die Menschen sich sofort eingeladen fühlen, mit sich selber jetzt erstmal in Kontakt damit zu gehen und es aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz resonieren zu lassen und sich dann einzubringen, wie erlebe ich es. Präsent werden wir, das war ja auch in der Schule schon so, wenn jemand auf uns zugeht und sagt, dich meine ich.
Wenn du sagst, da kommt jemand auf mich zu und sagt, dich meine ich, das heißt, ich werde wahrgenommen, ich zähle und ich bin hier Teil des Ganzen. Wie wichtig ist das Thema Selbstwirksamkeit, auch bei Veranstaltungen? So die Frage, erreiche ich die anderen, erzähle ich selbst, zählt mein Beitrag, kann ich mich einbringen und mitgestalten in Bezug zu Resilienz?
Ich glaube, da können wir ganz natürlich in uns reinfühlen. Also wenn wir am Ende eines Tages einfach spüren, war das ein guter Tag für mich. Ich nehme sehr gerne auf. Ich höre unglaublich gerne zu. Ich lasse mich total gerne inspirieren. Und dann darf ich aber auch damit rausschwingen, mit dem anderen auch wieder in Beziehung treten und auch meinen Beitrag reingeben. Ich habe auch so das Bild wie von einem Musikstück. Wenn wir in der Gruppe zusammen sind, klingt ja dann auch wie Musik, wenn jeder auch wirklich seinen Teil der Töne mit reingibt. Und es kann auch Stille sein, dass ein anderer mal wie ein Solo spielt. Ja, das mögen wir im Konzert auch. Es ist Musik auch komponiert. Aber das Tolle ist ja dann, wenn auch ein gemeinsamer Klang kommt. Ich fühle mich, glaube ich, am Ende eines Tages bereichert, wenn ich spüre, dass alle meine Ebenen mit einbezogen waren im Laufe des Tages. Es war auch so, wie ich sie in ihren Bedürfnissen spüre, in Wünschen und meine Fähigkeiten auch sichtbar werden. Wir können sehr gut aufnehmen, aber sind ja auch so gerne ein sozialer Beitrag in der Welt. Das stimmt uns glücklich.
Diese sogenannten Resilienzfaktoren, da gibt es dann so Modelle mit 7 Säulen, wo es auch um Dankbarkeit, Optimismus, Lösungsorientierung geht. Sind das auch für dich Faktoren? Sind das Modelle, denen du folgst? Und wenn ja, wie beziehst du es aufs Thema Veranstaltungen? Ich fange auch oft bei so einem Check-in bei Veranstaltungen mit dem Thema Dankbarkeit an und frage die Teilnehmenden, gab es was in den letzten 2 Tagen, wofür sie dankbar waren? Was Kleines, was Großes. Und das schafft sofort eine Verbindung zu dem, wofür man dankbar ist. Eine Verbindung aber auch zu den anderen, weil die emotional dann sofort andocken können. Wie wichtig sind solche Resilienzfaktoren für dich in deiner Arbeit?
Ja, also die 7 Säulen, die sind ja sehr bekannt und wenn wir die Worte nehmen, die ja auch erstmal Worthülsen sind, drücken sie aber eine Haltung aus und die ganze Haltung ist einfach gesprochen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ja, also dass ich einen Optimismus habe, eine Zugewandtheit zum Leben, dass ich Dinge akzeptieren kann, also dass ich auch etwas gehen lassen kann, dass ich auch loslassen kann und vor allen Dingen ganz wichtig raus aus der Opferrolle, Eigenverantwortung übernehmen, Lösungsorientierung, auch Zukunftsorientierung, Netzwerke bauen.
Ins Tun kommen, höre ich ganz stark auch raus. Also nicht irgendwie in so einer Passivität bleiben, also Akzeptanz ja. Und dann aber auch zu sagen, sich überlegen, was kann ich tun? Was Kleines, was Großes?
Für mich im Zentrum des Ganzen steht Selbstbewusstheit. Und daraus entwickeln auch Selbstvertrauen. Je bewusster ich mit mir selber lebe und mich spüre, ja, umso lebensvertrauter werde ich. Und umso mehr spüre ich meine Selbstwirksamkeit. Eine ganz wichtige Thematik ist veränderbare, unveränderbare Welt. Also, dass ich auf das, was mir zur Verfügung steht, als Handlungsspielraum einwirke. Und da, wo ich merke, jetzt habe ich keinen Handlungsspielraum, dass ich auch loslasse und keine Energie verbrenne dadurch, dass ich hadere.
Die alte Weisheit, ändere das, was du ändern kannst, akzeptiere das, was du nicht ändern kannst und Gott gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, was man ja auch trainieren kann, diese Unterscheidung.
Also zu den Veranstaltungen ganz wichtig, wie wir sie aufbauen. Ja, also erstmal eine gute Orientierung, eine klare Zielformulierung, dass jeder weiß, wo er eigentlich ist und was natürlich hilfreich ist, einen klaren Impuls am Anfang zu geben, ja, dass eine Anreicherung auch stattfindet für ein Thema. Und die Grundlage von dieser Haltung, Human Balance Training, ist, die Seele kennt den Weg der Heilung und die Seele kennt den Weg der Präsenz und der Lebendigkeit. Also wenn wir Freiräume geben, dass alle Teilnehmenden sich erstmal selbst verorten und anfangen, da, wo sie gerade Freude dran haben, dann ist die Motivation ganz weit oben. Ja, die Frage ist ja, wie bleibe ich den Tag über wach, indem meine Bedürfnisse gut erfüllt sind, die Grundbedürfnisse, und ich dann merke, wow, das ist genau das Thema, was mich jetzt interessiert, was ich jetzt gerade bearbeiten möchte. Und natürlich in Abgleich mit den anderen, das fällt mir ja nicht schwer, mich auch in eine Struktur mit einzugeben, aber das Wichtigste ist, ich bin eingeladen, in meiner Ganzheit, in meiner Wahrnehmung, in meiner Präsenz es zu erspüren und dann auch meinen Beitrag reinzugeben. Und als Nächstes, es ist klar, das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, wird weitergeführt. Weil das ist ja eine wahnsinnige Ernüchterung, wenn diese Formate auch so toll aufgebaut sind, ja, und da ganz viel passiert und die Menschen auch in ein offenes Vertrauen reingehen und ihr Herz öffnen. Wenn das nicht liebevoll, aufmerksam, achtsam, dann fürsorglich weitergeführt wird, in Dankbarkeit, dass sich Menschen eingebracht haben, fällt das alles wieder zusammen.
Ich nenne das manchmal Pseudopartizipation, dass man sagt, ja, wir machen jetzt ein ganz tolles Kreativformat, Open Space in einem Unternehmen, was sonst aber sehr hierarchisch ist, und es werden tatsächlich Ideen geboren, Initiativen geboren, und danach merken sie, nee, das wird überhaupt nicht gehört, gesehen oder, wie du sagst, wertschätzend dann aufgenommen. Dann sagen sich die Menschen, auf so ein Format lasse ich mich nie wieder ein.
So ist es. Und von daher, das ist fast retraumatisierend. Jetzt öffne ich mich, jetzt kriege ich genau den gleichen Impuls wieder. Es lohnt sich nicht mehr. Ja, Schlussende aus, das mache ich nicht mehr. Es tut so weh. So, und da müssen wir uns jetzt auch miteinander befreien. Und ich habe auch verstanden, dass wir als Trainer, Begleiter, Moderatoren, also ich möchte mich für bestimmte Dinge auch nicht mehr zur Verfügung stellen. Weil wir letztendlich ja auch wie ein Transmitter oft sind, dass wir ja auch wenig Chemie reingeben, dass etwas auf eine andere Art und Weise auch plötzlich viel lebendiger sich gestalten kann.
Die eigenen Bedürfnisse zu spüren und auch dieses sich öffnen. Das braucht ja Vertrauen. Die Frage lautet, wie schwierig ist es, diese Atmosphäre des Vertrauens, diesen Raum, der schützt, zu erzeugen? Braucht man da viele Stunden dafür? Geht das aus deiner Sicht sehr einfach? Ich glaube, ich bin auf der Suche nach einer Ermutigung.
Natürlich brauchen wir, wenn wir jetzt wieder in eine Veranstaltung reinschauen, in jeder Gruppe sicher Personen, die dieses Feld aufmachen und halten können und dazu inspirieren. Letztendlich resonieren wir ja auf diese Seinskraft in uns, die in jedem angelegt ist. Nur, es ist ganz wichtig, dass wir keine Energie erzeugen, wo wir jemanden auch so kraft reinziehen, sondern es ist eine eigene Entscheidung, da einzutreten, weil dann kann er sich auch selber schützen oder in den Rahmen einbringen, der selbst moduliert für ihn richtig ist. Dann fühlt er sich selbstwirksam aus einer eigenen Kraft heraus. Und dann gehen wir alle einen Schritt nach vorne und zeigen uns miteinander und merken, wie gut es uns bekommt. Also wow, das ist unglaublich stark, wenn ich jetzt nicht nur mit mir im Kontakt bin, sondern auch mit anderen und mich wirklich öffne und teile, aber auf eine sehr selbstgestaltete Art. Und das ist schön, mich auch zu zeigen und auch mein Unwissen zu teilen, meine brüchigen Stellen, auf der ich stehe, meine Ohnmacht, meine Ängste. Wir können so viel uns zeigen und gegenseitig letztendlich auch sehen, dass wir ganz große Ähnlichkeiten haben, da wo wir sind. Und daraus entsteht eine völlig andere Qualität, wo wir dann auch plötzlich auf Lösungen schauen. Da kommt eine neue Seinsqualität in uns hervor, die wir dann miteinander teilen. Und plötzlich ist was ganz anderes im Raum, wo wir eigentlich hinwollen.
Ich glaube, mit dieser großen Dimension möchte ich dir das Schlusswort lassen, was ein wunderbarer, soll ich sagen, sehr großer Resonanzraum, den du da angesprochen hast. Ich habe in diesem Gespräch ein neues, wunderbares Wort von dir gelernt, nämlich den Begriff des Lebensexperten, Expertin. Ich glaube, dass du tatsächlich auch eine bist und dass du diese schöne Arbeit machst, andere Lebensexperten, Expertinnen begleiten darfst. Und ich möchte dir dafür danken, für deine Zeit, für deine Inspiration und für die Verbundenheit, die ich jetzt gerade zwischen uns erlebt habe. Vielen Dank.
Ich danke dir auch, Michael. Was für ein schöner Raum.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.